NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon ist Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es klingt vielversprechend, vielleicht ein wenig bürokratisch. Bundesteilhabegesetz. Das Kabinett in Berlin hat darüber beraten. Zur gleichen Zeit haben Menschen mit Behinderung in einem Käfig vor dem Hauptbahnhof gesessen und uns vorgeführt, was sie von diesem Gesetz halten. Nichts. Sie fürchten sogar eine Verschlechterung ihrer Situation. Darüber reden wir heute. Der Kampf um ein selbstbestimmtes Leben. Was bringt das neue Gesetz für Menschen mit Behinderung? Reden Sie mit, rufen Sie uns an. 08000 441777 ist die kostenfreie Telefonnummer. 08000 441777. Wir haben Experten eingeladen, mit und ohne Behinderung. Es geht um Inklusion, gemeinsames Leben, um Barrierefreiheit. Und so sieht der Alltag aus.
Wir haben mal in der Kirche, in der Kindergruppe, mit den Kindern das geübt und uns Rollstühle ausgeliehen. Und da merkt man erstmal, was für kleine Schwellen einen schon behindern mit dem Rollstuhl.
Da sollte man schon mehr tun. Ich meine, ich merke es jetzt selber, wenn die Busse nicht so sind, wie es sein sollte, mit absenken und dies und das. Die Geschäfte sind auch nicht alle Rollstuhl geeignet.
Wenn man in die Geschäfte reingeht, an behindertengerechte Türen, dass die aufgehen, das ist also das, was mir am ehesten auffällt.
Ohne den Staat hätten wir nichts. Wir sind sehr zufrieden jetzt.
Ja, manchmal ist es bescheiden, aber wir haben jetzt einen neuen Rollstuhl, wo ein Motor mit drin ist, einen kleinen, wo ich ein bisschen Hilfe habe, weil ich ja selber nicht laufen kann richtig. Man muss sich nur darum kümmern, immer hinterher sein von der Kasse und alles.
Also ich glaube, dass gerade in größeren Firmen und Einrichtungen es gut wäre zu gucken, wo können Behinderte einen guten Platz bekommen.
Ich denke, dass viele Firmen diese Strafe lieber zahlen, dass sie keine Behinderten einstellen, obwohl es ja Behinderungen gibt, die für den Job vielleicht gar nicht hinderlich sind.
Ja, das ist so. Der ist behindert, den stelle ich gar nicht an.
Also das finde ich schon sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das geht heutzutage nicht mehr. Und jeder hat ein Recht, einen guten Arbeitsplatz zu haben und einen guten Platz zu leben auch. Und auch sich selbst zu entwickeln. Und ich glaube, wir können viel voneinander lernen eigentlich.
Thomas Christus war für uns unterwegs. Es geht um ein selbstbestimmtes Leben. Was bringt das neue Gesetz für Menschen mit Behinderung? Sagen Sie es uns. 08000 441777. 08000 441777. Diese Nummer ist kostenfrei. Ottmar Malz-Paul ist Koordinator der Kampagne für ein gutes Bundesteilhabegesetz, per Telefon aus Kassel zugeschaltet. Der Entwurf aus dem Bundesarbeitsministerium gefällt Ihnen nicht. Kritisieren Sie einzelne Punkte oder das Gesetz insgesamt?
Ja, guten Abend aus Kassel. Wir sind eigentlich angetreten, um für das Bundesteilhabegesetz zu kämpfen. Wir haben ein gutes Bundesteilhabegesetz gefordert und wir sind jetzt leider in der Situation, dass wir erstmal sagen müssen, nicht mein Gesetz. Ja, dass dieser Gesetzesentwurf, der jetzt vorliegt seit Dienstag, der jetzt an den Bundestag und Bundesrat geht, dass der also für behinderte Menschen auch eine ganze Reihe an Verschlechterungen und Befürchtungen mit sich bringt. Und darum sind wir jetzt eigentlich so in dieser misslichen Lage, den Gesetzentwurf jetzt scharf zu kritisieren, obwohl wir für dieses Gesetz so enorm gekämpft haben.
Wir werden gleich sehen, was Sie denn konkret zu kritisieren haben. Ingrid Körner ist die Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen in Hamburg. Lange hat es ja gedauert, bis es jetzt demnächst ein solches neues Gesetz geben wird. Wir sind ja dazu verpflichtet durch die UN-Behindertenrechtskonvention. Erfüllen wir denn mit einem solchen Gesetz den Anspruch auf Inklusion?
Ja, guten Abend, Herr Plemper. Eine spannende Frage. Ich glaube, wir haben uns sehr viel vorgenommen, als wir vor vielen Jahren angetreten sind, für dieses Gesetz zu kämpfen. Und die UN-Behindertenrechtskonvention war so eine Art Wegweiser. Da wollten wir hin und wohlwissend, dass wir natürlich mit einem Schlag auch nicht gleich alles erreichen werden, was da drin steht. Aber das, was jetzt vorliegt, ist viel zu wenig. Und das ist die herbe Kritik auch aus meiner Seite.
Rolf Behnke ist Geschäftsführer der Hamburger Arbeitsassistenz. Das ist ein Service, der Menschen mit Lernschwierigkeiten hilft, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ihr Thema, Herr Behnke, ist also die Arbeit. Haben Sie den Eindruck, dass das Gesetz die Möglichkeiten verbessert oder verschlechtert?
Zunächst mal guten Abend auch von meiner Seite. Wenn wir auf das Bundesteilhabegesetz blicken, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, was ist da an Regelungen getroffen worden, die den Bereich Arbeit berühren, würden wir nicht ganz so radikal gegen die oder uns gegen aussprechen, was da jetzt zustande gekommen ist. Wir sehen schon hier und da, worüber wir auch gleich nochmal sprechen können, Verbesserungen, die auch für Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit eröffnen, ein höheres Maß an Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Arbeit zu erhalten.
Meine Damen und Herren, das wollen wir gleich im Einzelnen bei einigen Details klären. Es geht um den Kampf um ein selbstbestimmtes Leben. Und die Frage ist, was bringt dieses geplante Gesetz für Menschen mit Behinderung? Noch einmal unsere Telefonnummer 08000 441777. Herr Miles, Paul, das entscheidende Stichwort ist ja Nachteilsausgleich. Was ist denn das?
Naja, behinderte Menschen haben in unserer Gesellschaft, und das klang ja in dem einführenden Beitrag schon an, ja, eine ganze Menge von Nachteilen. Das kann jetzt sein, weil es Stufenvorbeschäftigten gibt, man nicht reinkommt. Das kann sein, weil man aufgrund jetzt ich mit meiner Sehbehinderung zum Beispiel bestimmte Dinge nicht tun kann, wo ich dann Unterstützung oder Hilfsmittel brauche. Und dieser Nachteilsausgleich, wie der so heißt, das wird zum Teil steuerrechtlich wird das berücksichtigt, aber es gibt natürlich auch die ganzen Hilfen für behinderte Menschen. Also was der Nachteilsausgleich, das Wort eigentlich sagt, ist, es ist jetzt kein Luxus, ja, dass irgendwie jetzt jemand mir hilft, sondern das sind einfach Dinge, die Menschen auch brauchen zu einem selbstbestimmten Leben.
Geht es da in erster Linie um technische Lösungen? Also Sie sprachen die Stufen an, das heißt, es gibt statt Stufen eine Rampe. Sie sprachen Ihre Sehbehinderung an, das heißt, es gibt technische Hilfsmittel, die Sie eben dann doch irgendwie erkennen lassen, was Schriftsprache ist. Geht es darum oder worum geht es?
Also es geht eigentlich um beides wahrscheinlich. Also es kommt darauf an, ich glaube, jeder ist froh, wenn er durch eine technische Hilfe unkompliziert seine Situation verbessern kann. Wir fahren heute Auto, ja, ein Auto ist ein tolles technisches Hilfsmittel mit seinen 4 Rädern, sonst müssten wir weit nach Hamburg laufen. Und bei behinderten Menschen ist es, glaube ich, auch so, wie das anklang im Beitrag, wenn jemand einen Elektrorollstuhl hat und damit dann klarkommt, dann ist das eine gute Sache. Aber oft reichen diese technischen Hilfen eben nicht. Denn wenn ich jemanden brauche, der mir zum Beispiel hilft, in der Bibliothek zurechtzukommen, da sind die technischen Hilfen eben oft nicht ausreichend. Oder wenn ich jemanden für eine Begleitung zum wichtigen Termin brauche, wo ich sonst zu spät komme, den nicht finde, dann muss ich halt auch diese Assistenz in Anspruch nehmen können.
Meine Damen und Herren, reden Sie mit, mischen Sie sich ein. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Hannelore Witkowski hat uns eine Mail geschickt, ihre Situation geschildert. Sie spricht von Mehrfachbehinderung. Frau Witkowski ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie fürchten, dass dieses Gesetz Ihnen eine Verschlechterung bringen wird. Warum?
Und zwar, ich hätte viel Kritik, aber ich möchte jetzt nur eine Sache in den Mittelpunkt stellen. Und zwar gibt es in Hamburg das sogenannte Arbeitgebermodell. Das Arbeitgebermodell ermöglicht Menschen, die auf vielfältige Hilfen angewiesen sind, indem sie Geld vom Staat bekommen, ihre eigenen Assistenzpersonen einzustellen und bei Bedarf bis zu rund um die Uhr auf diese Assistenz zugreifen zu können, jederzeit und an jedem Ort, in dem ich mich aufhalten möchte. Ich kann diese Person dann den ganzen Tag überall mit hinnehmen. Ich kann mit den Personen in Urlaub fahren oder. Und es steht zu befürchten, dass nach dem neuen Teilhabegesetz diese Hilfsmöglichkeit erheblich eingeschränkt wird, weil nämlich die Hilfen gepoolt werden sollen. Das heißt, in einem Haus, in dem zum Beispiel mehrere Behinderte jeweils in der eigenen Wohnung leben, sollen die sich einen gewissen Assistentenpool teilen. Und das würde dann nicht mehr möglich machen, dass ich sehr viel mich außerhalb meiner eigenen Wohnung aufhalte, sondern müsste immer mit diesen anderen Personen diese Assistenz abklären. Es könnte zum Beispiel passieren, dass nicht mehr jeder dann aufstehen kann, wann man möchte, oder dann ins Bett gehen kann, wann man möchte. Und jetzt habe ich alle meine Assistentinnen selber ausgesucht und sie selber angeleitet. Das wird bei so einem Poolmodell auch nicht mehr möglich sein.
Gut, danke.
Das war nur ein Beispiel.
Lassen Sie uns über dieses eine Beispiel reden, Frau Witkowski. Frau Körner, sehen Sie auch diese Gefahr? Ist das diese sogenannte Pool-Lösung, also das Zusammenfassen von Leistung für mehrere Personen, ist das ein Einsparmodell?
Also ich sehe es auch so. Es ist in der Tat natürlich nicht unpraktisch aus Sicht des Leistungsträgers zu sagen, also ihr wohnt hier alle in derselben Gegend oder sogar im selben Haus, dann macht ihr doch auch bitte bestimmte Dinge gemeinsam. Und das soll natürlich möglichst nicht gegen den Willen der Menschen sein, aber das ist nicht auszuschließen, dass es doch gegen den Willen passiert, denn es ist zu wenig konkret gefasst im Gesetzestext. Mhm. Also die persönliche Assistenz, von der Frau Witkowski hier eben sprach, ist auch viel zu wenig ausformuliert, welche Bedingungen müssen vorhanden sein, damit sie gewährt wird. Und das kann ein ganz großer Rückschritt sein für viele Menschen. Also sie werden noch im Ungewissen gelassen, weil es noch keine weiteren Regelungen dazu gibt. Und ich finde es auch wirklich schlimm, wenn wir hier einen Rückschritt hätten im Vergleich zu jetzt.
Herr Malz-Paul, Sie kritisieren das ja auch und Sie befürchten das auch. Ist es einfach handwerklich schlecht bisher gemacht mit der Hoffnung, dass es noch besser wird? Oder sehen Sie darin eine Absicht?
Also das sogenannte Zwangspoolen, das in der offiziellen Sprache als gemeinschaftliche Leistungserbringung sozusagen gesagt wird, das ist schon ganz klar beabsichtigt, weil darüber haben wir viel gestritten mit dem Ministerium schon vorher, und das wäre einfach gewesen, das rauszunehmen. Weil ich sag mal, dieses Zwangspoolen kommt ja eigentlich daher, nehmen wir mal ein Leben in einem Heim. Da leben behinderte Menschen, da gibt es sogenannte Betreuerinnen, also Leute, die helfen. Und man hat keinen so einen richtigen Anspruch. Das wird alles in eine Suppe gewürfelt und wenn jemand Zeit hat, dann ist gut, da kommt man gleich auf die Toilette und oft muss man sogar warten. Und dieses Gedankengut von diesen Stationären, von diesen Heimen, haben die jetzt sozusagen auch in diesen ambulanten Bereich mit rein übertragen. Und das ist eigentlich so dieses Gefährliche, weil wir haben immer dafür gekämpft, ja, dass man sein Leben auch möglichst so leben kann, wie man will. Und jetzt läuft man wieder Gefahr, dass das auch gegen den Willen passiert. Und das ist so, ich sag mal, für uns ein Hauptkritik. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Kommunen, die Leistungsträger sozusagen, noch unter großem finanziellen Druck sind, weil die Entlastung vom Bund eben nicht ankommt, dann kann man im Einzelfall sehen, was da passieren kann. Mhm.
Frau Witkowski, was bedeutet das denn für Sie und Ihre Assistentinnen? Was befürchten Sie da, wird da auf Sie zukommen?
Also ich bringe noch mal ein kurzes Beispiel, weil ja auch vorgesehen ist, dass wenn behinderte Menschen, wenn sie ja noch nicht oder nicht mehr berufstätig sind oder auch während ihrer Berufstätigkeit ehrenamtlich tätig sind, soll diese ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr mit der zugelassenen Assistenz abgedeckt werden, sondern die behinderten Menschen sollen dann zusehen, ob sie ihre Familie dazu bewegen können, sie zu dieser ehrenamtlichen Arbeit zu begleiten. Mhm. Das fände ich eine Zumutung und hat überhaupt ermöglicht dann mir zum Beispiel gar nicht mehr die ehrenamtliche Leistung zu erbringen. Und für meine Assistentin könnte das im Notfall bedeuten, dass ich sie entlassen muss. Also ausgebildete Kräfte werden dann entlassen, die sich bereit finden, diese Arbeit zu tun, obwohl ansonsten in ähnlichen Bereichen ja kaum Leute zu finden sind, gelingt uns mit dem Arbeitgebermodell sehr häufig sehr gute Kräfte zu finden, weil wir im Arbeitgebermodell eben eine sinnvolle Arbeit leisten können, die nicht nach Modulen oder nach anderen Zwangskriterien erfolgt.
Ja, danke schön, Frau Witkowski. Ich glaube, das Problem ist deutlich geworden. Arbeitgebermodell, Frau Körner, bedeutet ja, der Mensch mit Behinderung ist der Arbeitgeber für seine Assistenten und er nimmt nicht irgendeinen Dienst von irgendeinem Anbieter in Anspruch, nicht wahr?
Korrekt. Er ist in der Lage, seine unterstützenden Leistungen selber zu definieren. Und demnach auch entsprechend Unterstützung sich durch Personen einzuholen und sie zu bezahlen, weil der Mensch kriegt entsprechend den Betrag zur Verfügung, den er braucht, um diese Assistenten dann auch finanzieren zu können. Ein wunderbares Modell, was das größte Maß an Selbstbestimmung ermöglicht.
Das leuchtet ein, aber ist es nicht trotzdem sinnvoll, auch aus Kostengründen Leistungen zusammenzufassen? Also nicht darum, wenn es um ganz persönliche Dienstleistungen geht, aber beispielsweise, wenn es um die Haushaltsführung geht. Ist es da nicht sinnvoll zu sagen, unsere Kraft ist jetzt in der und der Straße, die kommt zu Ihnen und dann kommt sie zum Nächsten?
Das wäre ja dann nicht das Zusammenfassen, sondern dann ist ja wieder die individuelle Leistung bei jedem Einzelnen angekommen. Das Poolen bedeutet ja, dass zur selben Zeit mehrere Menschen eine Kraft als Unterstützung in Anspruch nehmen. Also sie planen einen Kinobesuch und dann wird gesagt, ihr wollt auch ins Kino, dann geht bitte alle zur gleichen Zeit in denselben Film. Dann haben wir eine unterstützende Kraft, die euch zur Seite steht und das ist dann gut so.
Ich glaube, da würde ich mich aber heftig streiten, wenn ich mit anderen Leuten deren Lieblingsfilme gucken sollte. Das ist das Problem, was dahinter steht. Meine Damen und Herren, unsere Telefonnummer 08000441777. Da können Sie kostenfrei anrufen und mit uns diskutieren. Gisela Maubach aus Düren ist jetzt am Apparat. Guten Abend, Frau Maubach.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben uns auch geschrieben, Sie haben einen schwerstbehinderten 29-jährigen Sohn und Sie fürchten, dass das Zusammenleben, wie Sie es jetzt auch organisiert haben, nicht mehr möglich sein wird. Was fürchten Sie konkret?
Also er ist geistig schwerstbehindert und das, was ich jetzt organisiert habe, das ist das Leben noch bei mir zu Hause, weil es für ihn unzumutbar ist, in ein Heim zu gehen, weil er einen extremen Bewegungsbedarf hat, der in einem Heim gar nicht gedeckt werden könnte und er dann wahrscheinlich medikamentös ruhig gestellt werden müsse und damit seine komplette Lebensqualität verliert. Und was ich zu bemängeln habe, ist, dass in der ganzen Beteiligung, die im Vorfeld stattgefunden hat, dieser Personenkreis durch Verbände vertreten wird, die gleichzeitig Träger von Sondereinrichtungen sind. Das heißt, die befinden sich natürlich in einem Interessenkonflikt, weil sie einerseits ihre Sondereinrichtungen ja vertreten müssen und die sie immer weiter füllen wollen, weil die ja damit ihr Geld verdienen und andererseits die Menschen, die dort rein sollen und eigentlich nicht unbedingt rein wollen, auch vertreten. Und da sehe ich das Problem, dass deren Interessen nicht wirklich vertreten werden.
Frau Hermals-Paul, ist es tatsächlich so, diejenigen, die jetzt auch sagen, sie vertreten die Interessen der Menschen mit Behinderung, dass die gleichzeitig deren Anbieter von Leistungen sind?
Das ist eins, glaube ich, unserer größten Probleme, die wir hier in Deutschland haben. Die Niederländer zum Beispiel haben sehr früh getrennt, was die Elternvertretung ist und was sozusagen Anbieter von Dienstleistungen sind. Aber es ist doch klar, wenn ich selber ein Heim betreibe, was ist denn meine Aufgabe, damit ich die Beschäftigten halten kann? Das Heim soll nach Möglichkeiten voll sein. Ich werde mein Heim schönreden, ja, auch wenn ich genau weiß, dass es Probleme gibt. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, diese Verquickung von vielen Behindertenverbänden mit dem Betrieb sozusagen von Angeboten. Und deshalb ist diese unabhängige Beratung, was jetzt ein guter Teil in diesem geplanten Gesetz ist, wirklich auch, dass die von Leistungserbringern und den Kostenträgern unabhängig ist, dass man eine echte Beratung leisten kann und nicht so nach dem Motto, ja, so ist die Lage und wir hätten da ein ganz tolles Angebot. Ja. Und da hat die Frau Maubach hat da vollkommen recht, da sind oft manchmal Interessen im Spiel, die auch tief mit der Politik verquickt sind. Weil viele Politikerinnen und Politiker sind dann da in den Vorständen, in Aufsichtsräten. Und da tut man sich schon schwer, ich sag mal jetzt, dass es wirklich um die Belange behinderter Menschen geht.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Körner? Sie sind ja die Senatskoordinatorin für die Menschen mit Behinderung in Hamburg. Müssen Sie da die offizielle Linie der Behörden des Senats vertreten?
Ich bin für die Gleichstellung behinderter Menschen in dieser Stadt verantwortlich und muss dafür sorgen, dass alle die Behörden, die einen Plan machen, was sie demnächst in der Stadt bauen wollen oder welche Leistungen sie für nichtbehinderte Menschen planen, sei es die Bücherhallen, was auch immer, dass diese Leistungen dann so geplant werden, dass Menschen mit Behinderung sie auf gleicher Augenhöhe nutzen können, gleichberechtigt nutzen können. Das ist noch ein weiter Weg. Also kann ich diese Aufgabe aber nicht machen, wenn ich jetzt sozusagen als Weisungsempfängerin von einer Behörde fungieren würde. Das geht gar nicht. Also ich bin unabhängig tätig, aber bin natürlich, weil ich einen Arbeitsstab habe, mit der Dienstaufsicht an einer Behörde angebunden. Aber meine Aktivitäten starte ich unabhängig. Mhm.
Frau Maubach, wie geht es denn bei Ihnen weiter? Also Sie haben Ihren erwachsenen Sohn bei sich. Sie sagen, der kann nicht in eine Einrichtung, aber denken wir mal weit voraus, irgendwann werden Sie das doch auch nicht mehr leisten können, was Sie jetzt leisten. Was
das
kommt dann?
Das ist richtig, denn ich bin 59 Jahre alt, mein Sohn ist 29 und ich kämpfe jetzt seit längerer Zeit, um für ihn eine personenzentrierte Leistung zu bekommen. Ich habe im Januar einen Antrag auf ein trägerübergreifendes persönliches Budget gestellt. Das ist lange Zeit nicht bearbeitet worden. Das ist auch ein weiteres Problem, dass die Kostenträger hier verschieben, Zuständigkeiten verschieben und lange, lange auf Entscheidungen warten lassen. Ich habe jetzt eine Zielvereinbarung bekommen, die zwar noch nicht ausreicht, aber mit der man schon mal loslegen kann. Ich befürchte allerdings, dass das mit Einführung des Teilhabegesetzes dann nicht mehr verlängert wird, weil hier ein paar Vorrangigkeiten und Nachrangigkeiten drin sind, die die Leistungen zur sozialen Teilhabe für meinen Sohn dann wieder unmöglich machen würden. Es gibt also Vorrangigkeiten, das heißt, es gibt einerseits die Vorrangigkeit von Pflegeleistungen gegenüber der Eingliederungshilfe. Das ist ein Bestandteil dieses Entwurfs, der jetzt vom Kabinett ins Bundestagsverfahren eingebracht wird. Und es gibt die Vorrangigkeit von einem Werkstattplatz gegenüber sozialer Teilhabe. Das heißt, wenn ich jetzt im nächsten Jahr einen Folgeantrag stellen würde, weil es gibt immer nur eine Bewilligung für ein Jahr, dann muss man einen Folgeantrag stellen. Und wenn ich dann einen Folgeantrag stelle, würde der Sozialhilfeträger mich auf die Vorrangigkeit der Werkstatt verweisen, wo mein Sohn schon mal in einer Gruppe mit 13 schwerst mehrfach behinderten Menschen in einem Raum gewesen ist, sodass das für ihn ein entsetzliches Leiden wäre, wenn das dann nicht mehr möglich ist. Und diese Vorrangigkeiten, die sind in diesem Gesetzentwurf so enthalten.
Frau Maubach, es überfordert mich jetzt. Machen Sie es ein bisschen einfacher für mich. Vorrangigkeit von Pflegeleistung. Ist es denn nicht egal, wer dafür aus welcher Kasse bezahlt das, was Ihr Sohn an Unterstützung, an Assistenz bekommt? Oder liegt das Problem tiefer?
Das Problem liegt tiefer, weil es ja hier um Eingliederungshilfeleistungen geht, die zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft befähigen. Und die Pflegeleistungen sind natürlich auch begrenzt. Da gibt es ganz klare Abgrenzungen, auch die Leistungen der Pflegeversicherung. Jeder, der schon mal eine Pflegestufe beantragt hat, weiß, wie schwierig das ist, da die erforderlichen Minuten zusammenzubekommen, sodass das bei weitem nicht ausreichen würde, nur auf Leistungen der Pflege zurückzugreifen, weil es muss ja seine ganze Tagesstruktur gesichert werden. Das heißt, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft muss sein und die wird dann für die Tagesstruktur unmöglich gemacht.
Ja, wir sind gespannt, was daraus wird. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Frau Maubach. Konstanze Dien aus Tostedt ist am Telefon. Guten Abend, Frau Dien. Bei Ihnen geht es auch um die Frage Arbeitsmarkt, was sich da denn ändern wird. Sie haben auch einen Sohn mit Behinderung, der erwachsen ist.
Genau, ich habe einen 33-jährigen Sohn mit frühkindlichem Autismus, der bei mir zu Hause wohnt und über das persönliche Budget wird seine Assistenz betreut. Die setzt sich zusammen aus Arbeitsassistenz, mit der er zu einem Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt geht, setzt sich zusammen aus Freizeitgestaltung und was an Pflege ist. Das ist relativ gering. Das ist mehr verbal nötig. Also die Aufforderung, immer wieder alles zu machen, was zum Ablauf gehört.
Und was befürchten Sie, da könnte passieren?
Ja, ich meine, ich habe jetzt mal reingehört, merke, dass ich mich mit dem Gesetz noch nicht auseinandergesetzt habe. Aber ich muss natürlich auch den Folgeantrag stellen, wie die Dame vor mir. Und habe dann natürlich auch meine Sorge, dass eben so etwas dann abgeschmettert wird. Wir wohnen hier ganz in der Nähe, also 5 Minuten Fußweg zur Werkstatt. Und mein Sohn hat sich die Werkstatt angesehen und er kommuniziert mit gestützter Kommunikation. Das heißt, er schreibt auf dem Computer, was er denkt, und wurde dann gefragt, ob es ihm nicht gefallen hat, weil er ganz brav in der Werkstatt das gemacht hat, was man ihm sagte, den ganzen Vormittag lang, und schreibt dann als Antwort, ich bin noch nicht bescheuert.
Ein offenes Wort. Wir haben Rolf Behnke hier im Studio. Rolf Behnke ist ja nun der Geschäftsführer der Hamburger Arbeitsassistenz, also Arbeitswelt als Ort der Inklusion. Das ist Ihr Stichwort. Persönliches Budget haben wir gerade als Stichwort von Frau Dien gehört. Fürchten Sie auch, dass das geringer werden könnte? Also persönliches Budget heißt ja, ich kann mir als Mensch mit Behinderung Ihre Assistenzleistung einkaufen, damit Sie mir helfen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Frau Dien, was Sie eben so erzählt haben, hört sich ja schon so an, als hätten Sie das, was das persönliche Budget ja eigentlich schon seit 14 Jahren ermöglicht, sozusagen sich Leistungen einzukaufen, Ihrem Sohn relativ gut gelungen ist. Also Sie haben für verschiedene Lebensbereiche offensichtlich die Regie in der Hand behalten und sich die Assistenz, die für Ihren Sohn erforderlich ist, oder Ihr Sohn hat es selbst gemacht, das kann ich nicht genau beurteilen, sich die Assistenz zu besorgen, um Freizeitbereich, aber auch den Arbeitsbereich abzudecken. Und wenn ich das Sie richtig verstanden habe, hat Ihr Sohn auch geht einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach.
Genau, er arbeitet in einer großen Firma hier in der Nähe. Beziehungsweise er muss da mit dem Auto hingebracht werden. Und also dieses Auto ist ihm auch von dem Arbeitsamt gezahlt worden.
Genau, das ist Kraftfahrzeughilfe, die da in Anspruch genommen werden kann. Also ich würde nicht ganz Ihre Befürchtung teilen, dass im Bereich Arbeit möglicherweise das, was an Errungenschaften bereits erreicht worden ist, durch das Gesetz wieder zunichte gemacht wird. Auch da steht ausdrücklich die Möglichkeit des persönlichen Budgets im Gesetz, das auch weiter genutzt werden kann. Was nicht heißt, dass die Umsetzung in der Praxis so gelingt, wie das bei Ihnen bereits gelungen ist. Also wir kennen viele Beispiele, wo betroffene Eltern, betroffene Menschen mit Behinderung sehr viel in Gang setzen mussten, um an ein persönliches Budget heranzukommen. Und es hat, wie die Vorrednerin, die telefoniert hat, ja auch berichtet hat, es dauert unendlich lange und ist ein sehr bürokratischer Wust zu überwinden, das kennen Sie vielleicht auch aus Ihrer eigenen Erfahrung, um an dieses Budget heranzukommen. Ja, ansonsten ist es doch, würde ich das erstmal einschätzen, eine sehr auf Ihren Sohn zugeschnittene Möglichkeit, die unterschiedlichen Bedarfe, die er in den unterschiedlichen Lebensbereichen hat, auch abzudecken.
Absolut. So gut wie jetzt ist es uns noch nie gegangen.
Herr Behnke, sagen Sie doch mal bitte, woran scheitert das denn gewöhnlich, dass also das Mittel des persönlichen Budgets nicht so anerkannt ist oder dass das, was ich mit dem persönlichen Budget finanzieren will, so schwierig ist?
Also dieses Gesetz und auch so, wie es formuliert ist, hört sich sehr gut an und eröffnet sehr viele Möglichkeiten eröffnen. Nur ist die Verwaltung, die sozusagen angesprochen wird durch solche Anträge, sehr viel träger. Also ich überblicke es über den Bereich der Arbeitsverwaltung, die ja zum Beispiel angesprochen werden kann, wenn es um ein persönliches Budget geht, um irgendeine berufliche Bildungsmaßnahme zu sich zu beschaffen, man also sozusagen sich wünscht, mit diesem persönlichen Budget den Weg in die Werkstatt zu vermeiden, sondern man möchte sich mit dem persönlichen Budget eine Leistung einkaufen, um das mal so zu sagen, die eine Alternative zur Werkstatt für behinderte Menschen ermöglicht. Und da ist es regional sicherlich unterschiedlich in der Republik zu beobachten, dass manche Agenturen für Arbeiten, obwohl sie genau wissen, ich darf das Budget eigentlich ablehnen, aus einer gewissen Verwaltungs-, ich will nicht sagen Trickheit, aber sagen wir einer Verwaltungsgewohnheit, das haben wir noch nie anders gemacht, nur große Schwierigkeiten haben, so einen individuellen Anspruch, der da geäußert wird, zu akzeptieren, sondern die würden dann in vielen Fällen, in Hamburg beispielsweise ist es nicht so gewesen, aber in vielen Regionen weiß ich, dass sie sagen, ja, wir haben doch hier eine Werkstatt, was wollen Sie denn mit dem persönlichen Budget?
Ja, Frau Dien, wie geht's denn dann weiter bei Ihnen? Also noch hoffen Sie, dass das Gesetz Ihre Situation nicht verschlimmern wird, nicht wahr?
Genau, also ich plane, eine WG zu gründen für meinen Sohn. In welcher Form und wie auch immer, da brauchen wir 2, 3 Behinderte dazu. Es gibt sowas zum Beispiel in Braunschweig, da wir leben Autisten zusammen, haben Assistenten, ihre persönlichen Assistenten eingestellt, ihr Budget zusammengelegt und gehen ihren einzelnen Arbeiten, Tagsüber- und Freizeitgestaltungen nach, mithilfe der Assistenz.
Das müsste doch möglich sein. Das ist die positive Variante des Poolens, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Genau, das ist eine positive Variante des Poolens.
Gut, dann können wir Ihnen nur viel Erfolg dabei wünschen. Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Dien. Herr Malz-Paul, wir haben eben gehört, es ist regional sehr unterschiedlich. Ist deshalb dieses bundeseinheitliche Gesetz so wichtig?
Ja, das ist unheimlich wichtig. Also weil das, was die Frau Maubach jetzt erzählt hat, wo sie jetzt auch nach Monaten endlich diesen ersten Erfolg errungen hat und dass die Frau Dien, das ist eigentlich das, was mit Inklusion vorangetrieben werden soll. Das sind tolle Beispiele, aber die erfordern natürlich unheimlich viel Kampf. Und jetzt muss man mal gucken, was ist der normale Gang in der Behindertenarbeit. Da kommt jemand zum Sachbearbeiter und dann versucht man natürlich einfache Lösungen zu kriegen. Macht eine Schublade auf, hier ist ein Heim, dort ist eine Werkstatt, das ist eingespielt, das funktioniert relativ einfach. Wenn ich jetzt individuell denken muss, dann wird das natürlich komplizierter. Aber genau diese Mühe müssen wir uns machen, denn gerade für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf, die also in größeren Gruppen auch schnell untergehen, die wirklich Unterstützung brauchen, die auf sie zugeschnitten ist. Da müssen wir nach solchen Lösungen suchen und darum hat das jetzt gerade auch mein Herz erfreut, dass es da sozusagen auch ein Stück vorangeht. Ja? Und ich denke, deshalb kann dieses Gesetz natürlich auch was bringen und wichtig ist, weil es eben so kompliziert ist, dass eben nicht an jeder Landesgrenze wieder irgendwie andere Regelungen sind. Weil wir tun uns jetzt ja schon schwer auszutauschen, wenn man in verschiedenen Regionen wohnt. Ja, und das, denke ich, ist durch so eine bundeseinheitliche Regelung ist das wichtig, dass man auch weiß, wovon man spricht und es nicht an jeder Landesgrenze wieder dann anders ist.
Das leuchtet ein, dass es bundeseinheitlich sein sollte. Damit haben Sie aber noch nicht das Problem gelöst, dass es dann überall so, sagen wir mal, nach Art des Hauses entschieden wird. Wie wollen Sie das denn sicherstellen? Ist es überhaupt möglich?
Also die einzelnen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter haben natürlich immer viele Möglichkeiten, weil die können behinderte Menschen auch unter Druck setzen. Ich kann sanften Druck machen und sagen, naja, schwierig Ihre Hilfe. Ach, ziehen Sie doch in die Wohngruppe, ziehen Sie doch ins Heim, dann kriegen wir das hin. Also das eine ist natürlich immer das Persönliche, aber das andere ist natürlich auch, dass man gute Rechtsstandards hat, auch die man versteht. Ja, und das muss man wissen, es sind oft übergreifende Gebiete, die müssten also viel einfacher formuliert sein und die Sachbearbeiter müssen natürlich auch geschult werden. Und da sagen wir, es wäre wichtig, dass die auch ein anderes Bild vermittelt bekommen von Behinderung, was geht. Also behinderte Menschen könnten durchaus Sachbearbeiter schulen. Zum Teil findet das statt. Und da hoffe ich, dass mit dem Bundesteilhabegesetz die unabhängige Beratung, eine gute Schulung der Sachbearbeiter, dass wir da einiges hinbekommen. Aber das wird noch sehr viel Arbeit sein. Und da müssen wir am Gesetz auch noch einiges arbeiten, dass es besser verständlich wird und dass es auch wirklich den Leuten hilft und nicht schadet.
Bisher, meine Damen und Herren, ist es ja ein Entwurf, der aus dem Kabinett gekommen ist, der demnächst in den Bundestag geht. Und da heißt es, werden ja in der Regel alle Gesetze verändert. Ob zum Guten, das wird sich dann zeigen. Rufen Sie uns an, mischen Sie sich ein in unsere Diskussion. 08000 441777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 08000 441777. Frau Weinmann aus Krefeld hat uns geschrieben und sagte, sie hatte mit einem Juristen gesprochen und er hat gesagt, dass das mit dem sogenannten Poolen, also das Zusammenwerfen, Zusammenfassen von Leistung gar nicht möglich ist, weil es ja ganz verschiedene Arten von Modulen gibt. Das heißt also, ich versuche mir das gerade vorzustellen, Frau Körner, geht es da nur nach der Zeit? Also wir müssen jetzt alle das gemeinsam machen, was uns der Assistent, der gerade da ist, ermöglicht? Oder was bedeutet das überhaupt?
Also das mit den Modulen ist mir nicht so ganz eingängig, was da gemeint ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch etwas zu tun hat mit inhaltlicher Arbeit. Also für mich war das Gesetz ja angetreten, mit dem Anspruch, wir wollen individuelle Unterstützung leisten. Und das ist die Ausrichtung, die entspricht übrigens wirklich der UN-Behindertenrechtskonvention.
Also wir sind verpflichtet dazu?
Wir sind verpflichtet dazu. Hier wird aber sozusagen ein Ausreißer vorgenommen und die individuelle Ansprüchlichkeit wird hier verändert in einen Gemeinschaftsanspruch, der aber gar nicht von allen vielleicht so gewollt wird. Das ist ja noch auf einem anderen Blatt Papier.
Also das, was wir eben gehört haben von Frau Dien für ihren Sohn, was sie vorhat, eine Wohngemeinschaft, da machen sie es freiwillig.
Dann ist es ja in Ordnung. Mhm. Und es kann auch Vorteile bieten. Es gibt Synergieeffekte, die ich nutzen kann. Und das ist sinnvoll. Ich glaube, dass, was ich ja auch immer sage, dass Sparen von sich aus ja nicht unbedingt gleich was Schlechtes bedeutet. Es bedeutet halt immer dann etwas Negatives, wenn der Effekt, den das Sparen hat, bei den Menschen Nachteile bringt. Sie können ihre Selbstbestimmung nicht ausleben. Und darum geht es. Wenn ich wirklich verpflichtet bin, Gemeinschaftsaktivitäten mitzumachen, um überhaupt meine Freizeit zu gestalten, das, was geplant ist, will ich aber eigentlich gar nicht. Ich will nicht nach Hagenbeck. Jetzt will ich wirklich mal ins Kino. Dann kann ich das nicht. Und darum geht es. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir natürlich bei dem Anspruch der individuellen Leistung schon mal ein hartes Argument den Diskutanten im Bundestag in die Hand drücken könnten. Sagen, wenn ihr wirklich individuelle Ansprüche befrieden wollt mit diesem Gesetz, dann müsst ihr das Poolen von Leistungen auch unterlassen.
Aber da kommt dann ja, Herr Malz-Paul, immer gleich das Argument der Finanzen. Das können wir uns nicht leisten. Was sagen Sie dazu?
Ja, die Finanzen kommen natürlich immer. Es sind auch Kosten, die ja aufgewandt werden. Aber ich sag mal, wir haben das Zwangspoolen bisher in dem Sinne jetzt auch nicht so gehabt. Wir haben es geschafft und ich glaube, es wird viel Geld in diesem System auch verbrannt, indem es so ausgegeben wird, dass es behinderten Menschen eher ihre Freiheit einengt. Da gibt es noch eine Reihe von anderen Beispielen. Wenn man wirklich, und das ist ja auch der Plan bei der Teilhabeplanung, mit den Menschen überlegt, wie können wir die Hilfen organisieren, sodass es passt. Und das erleben wir bei vielen Leuten, die mittlerweile aus Behinderteneinrichtungen ausgezogen sind, die betreutes, unterstütztes Wohnen bekommen haben. Da sind die Kosten oft wesentlich geringer, weil da sagen die Leute dann auch, wenn sie es nicht unbedingt brauchen, da muss niemand dreimal zu mir die Woche kommen, das reicht auch zweimal. Von daher, es ist gar nicht immer, dass es mehr kostet. Und ich glaube, uns geht es da überhaupt nicht darum, irgendwie jetzt was abzuzocken, sondern es geht nur darum, die Hilfe zu bekommen, die man braucht. Und wenn es für jemand passender ist, dass eben nicht die ganze Nacht jemand da sein muss, sondern dass da jemand die Runde macht und halt einmal beim Umdrehen hilft, ich glaube, dann wollen das auch viele behinderte Menschen so, weil sie haben dann eben die Möglichkeit, das auch anders zu organisieren. Also mein Vorschlag wäre hier, viel mehr mit behinderten Menschen zusammenzuarbeiten, zu überlegen, welche Lösungen können gefunden werden, anstatt da jetzt die Knute aufzusetzen und sagen, so, euch packen wir jetzt zusammen. Und noch ein letzter Satz. Es geht hier ja oft um ganz, ganz persönliche Sachen. Es geht darum, wer hilft mir morgens aus dem Bett? Wer hilft mir auf die Toilette? Vor allem, wenn ich muss. Das ist vor allem, wenn sich jemand nicht kratzen kann. Jetzt stellen wir uns das mal vor, es juckt sie. Und jetzt müssen sie da eine Viertelstunde warten, bis mal jemand kommt. Das sind einfach ganz persönliche Dinge. Und wer möchte jetzt mit einer Person auf die Toilette gehen müssen, die jetzt in der Nachbarschaft wohnt, wenn es jetzt um ehrenamtliche Tätigkeit geht? Das war ja das, was die Hannelore Miskowski gesagt hat. Deshalb muss man da nochmal genau hingucken.
Wie nehmen Sie denn die öffentliche Diskussion wahr? Haben Sie den Eindruck, dass das auch breiter Konsens ist, wenn Sie in der Bevölkerung, also mit Menschen reden, die eben keine Behinderung haben oder auch keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung haben?
Das war interessant in dieser ganzen Kampagne jetzt auch für das Bundesteilhabegesetz, was die Menschen sehr gut verstanden haben. Da gab es eine Petition, die hat inzwischen 335.000 Unterstützer. Das ist eine der größten Petitionen einer dieser Petitionsplattformen, dass es ein Recht auf Sparen geben muss. Weil behinderte Menschen dürfen ja im Moment nur 2.600 Euro sparen, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen, sonst zahlen sie die selber. Das haben, glaube ich, viele gut verstanden, dass hier behinderte Menschen und auch ihre Partner arm gemacht werden. Ansonsten ist das, glaube ich, für viele unheimlich schwer nachzuvollziehen, weil das Thema wird wieder tot und manche andere Dinge, das wird verdrängt. Ja? Und man hat dann mit dem Thema zu tun, wenn man ohnehin jetzt gerade in einer schwierigen Lage ist. Und dann drückt das natürlich. Dann merkt man erst, wo da die ganzen Flausen drin sind. Darum glaube ich, dass das auch für die Politikerinnen und Politiker so schwer zu verstehen ist, weil es so komplex ist, man es so weit wegschiebt. Aber ich sag mal, wenn man nach einem gesunden Menschenverstand geht, wie möchte ich eigentlich leben, dann kann man das, glaube ich, relativ leicht nachvollziehen, was zu einem selbstbestimmten Leben eigentlich auch dazugehört.
Meine Damen und Herren, 08000 441777 ist unsere Telefonnummer, 08000 441777. Wie viel darf denn diese Unterstützung kosten? Wollen wir, müssen, können wir uns das als Gesellschaft leisten? Eine spannende Frage. Wir warten auf Ihre Antworten. Herr Behnke, Ihr Bereich, die Arbeitswelt, da findet eben auch die Inklusion statt. Und da ist es Ihnen ja auch gelungen, Menschen, von denen niemand vermutet hatte, dass sie überhaupt in den normalen Arbeitsprozess integrierbar sind, da unterzubringen. Stoßen Sie da auf Widerstände, dass die Leute das nicht glauben?
Das ist richtig. Also wir haben in den letzten mittlerweile 23, 24 Jahren vorwiegend Menschen dabei unterstützt, eine Perspektive im Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu finden, die normalerweise, wenn es solche Unterstützungsangebote wie unseres oder auch von anderen Diensten nicht gäbe, in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten würden, müssen, wollen, je nachdem. Das ist richtig, dass auch da ein gewisser Unglaub ist, aber sobald beispielsweise Firmen die Erfahrung machen, dass Personen, die sie vorher gar nicht kannten oder für, über die sie gewisse Bilder, Vorurteile, Urteile im Kopf hatten, wenn sie die als Arbeitskollegen oder als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei sich im Betrieb wahrnehmen, durchaus auch ein Sinneswandel stattfindet. Also in der ersten Zeit ist es vielleicht ein ungewöhnliches Projekt. Da ist jemand mit Behinderung, haben wir noch nie gesehen. Der bringt, und das ist unsere Arbeitsweise, auch einen Jobcoach mit, der ihn einarbeitet oder die ihn einarbeitet, solange bis er oder sie die Tätigkeit kann. Aber nach einer gewissen Zeit, der Jobcoach zieht sich auch mehr und mehr zurück, ist das ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin wie die anderen auch. Und von daher werden damit auch Bewusstseinsschranken, die es vorher gegeben hat, Stück für Stück durch die praktische Erfahrung aufgehoben.
Also ändert sich unser Bild von Behinderung und vor allen Dingen von Menschen mit Behinderung dadurch?
Im Bereich Arbeit, es ist ja immer noch kein massenhaftes Phänomen. Menschen mit Behinderung, vor allen Dingen Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Lern- und geistiger Behinderung, sind ja nach wie vor auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur eine Ausnahme. Aber in den Betrieben, mit denen wir zusammenarbeiten und die diesen Personenkreis auch als Mitarbeiter schätzen gelernt haben, verändert sich auch mit der Zeit ein Bewusstsein. Und durch die ganzen Diskussionen in der letzten Zeit, auch gerade in Bezug auf die UN-Konvention, hat sich auch in einer breiteren Fläche ein Bewusstsein mit der Zeit herausgebildet, das dazu führt, dass Leute, also auch Firmen in der Arbeitswelt, offener gegenüber diesem Thema sind.
Kann man das übertragen, Frau Körner, diese Erfahrung jetzt auf den Bereich Wohnen? Also Menschen, die haben die Möglichkeit, in einer Werkstatt zu arbeiten oder auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Genauso habe ich vielleicht die Möglichkeit, in einer Einrichtung zu leben oder eben mit ambulanter Unterstützung in einer eigenen Wohnung. Setzt sich das durch?
Ja, ich habe das bei der eigenen Tochter erlebt, die als die älteren Schwestern oder eine ältere Schwester auszog, weil sie studieren wollte, sagte, ich möchte jetzt auch ausziehen. Aber in ein Wohnheim wollte sie nicht und sie wollte in ein Studentenwohnheim, nicht wie die beiden anderen dann auch. Und daraufhin haben wir uns umgeguckt, was es gibt. Und da waren Projekte, die ganz gezielt unterschiedliche Menschen in ihrem Wohnprojekt haben wollten. Alte Leute, alleinerziehende Mütter oder Väter und, und. Und dazu gehörte auch die Gruppe der behinderten Menschen. Und dann haben wir uns das angeguckt und genau das hat dann auch geklappt. Sie hat sich da ungeheuer wohlgefühlt. Und das Ganze war nicht unbedingt meine Initiative oder ihre Initiative, sondern das kam von den zukünftigen Nachbarn. Also ich meine, der Trend geht schon jetzt dahin, immer mehr diese Akzeptanz auch bei sich selber gelten zu lassen und was auszuprobieren in der Richtung. Und die Versuche sind positiv.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also nicht Sie ziehen mit Ihrer Tochter los und versuchen, die in irgendeiner Wohngemeinschaft oder in einem Studentenheim unterzubringen, sondern die, die da wohnen, sagen, wir könnten uns vorstellen, dass Ihre Tochter bei uns einzieht.
Zum Beispiel.
Das hört sich aber, sagen wir mal, nach einer Perle an. Oder ist es mittlerweile Alltag sowas?
Nein, das kommt häufiger vor. Also wir haben schon viele Eltern, die sagen, wir möchten gerne unsere Söhne und Töchter nicht in diesen großen Wohneinrichtungen haben. Und die Alternativen, wo sind sie? So, und da gibt es so schon fast eine Wohnungsbörse. Oder man kann dann da hingehen, das ist in der Uni Hamburg oftmals, und gucken, was für Projekte bieten da eigentlich Wohnraum an.
Herr Balz-Paul, ist das eine Hamburger Besonderheit oder kennen Sie das auch von irgendwelchen Landregionen?
Also ich glaube, Hamburg sticht da hervor und da kann ich nur beglückwünschen, die Frau Körner und alle, die da aktiv sind. Aber der Trend ist, denke ich, schon auch klarer, weil je mehr behinderte Menschen sozusagen aus diesen Sonderwelten rauskommen. Und das fängt ja in der Schule jetzt zum Glück, bewegen wir uns da weiter, auch wenn noch viel zu wenig. Wenn man zusammen in der Klasse ist, in der Schule ist, wenn man aufwächst miteinander und so auch, wenn man sich in der Nachbarschaft begegnet, dann verändert sich das Bild von den Behinderten, ja, das ja ohnehin eine ganz große, komplexe Gruppe ist. Man wundert sich, wer alles Behinderungen hat, das sieht man ja oft gar nicht, zu Lisa Müller und Heinz Mayer. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das Spannende an dieser ganzen Inklusionsdebatte, dass da auch eine ganze Menge passiert, wo man vorher gar nicht damit gerechnet hat. Man muss nur mal diese Sonderwelten aufbrechen und dann darf die Bürokratie natürlich nicht jetzt im Wege stehen und Sachen verhindern, sondern dafür brauchen wir das Gesetz, damit das fördert. Vielleicht nur ein Beispiel. Ich bin in das Haus, in dem ich wohne, da sind 20 Wohnungen hier in Kassel. Ich bin damals eingezogen und hatte so das Gefühl, ich bin der einzige Mensch mit Behinderung. Die Leute sind jetzt alle älter geworden. Wir haben also wirklich eine Bandbreite von Einschränkungen. Und für dieses Haus profitiert man unheimlich von dieser Buntheit, weil das ist kein so ein Tabu mehr. Man ist, wie man ist. Ja? Und jeder hat so seine Krankheit oder irgendwie eine Einschränkung. Und ich glaube, das ist das Bereichernde, wo man wirklich auch profitiert und hoffentlich zukünftig auch mehr im ländlichen Bereich.
Gut, das ist die Situation jetzt. Und fürchten Sie, dass das in Zukunft durch dieses Gesetz behindert wird?
Also ich bin da gemischt. Wir haben natürlich Ängste, Befürchtungen und echte Sorgen um die Verschlechterungen, wer überhaupt in Zukunft Leistungen bekommt, dass der Leistungszugang begrenzt wird, dass die Leute wieder mehr in Poolen gedrängt werden, in der Selbstbestimmung bestritten werden. Aber es wird auch fördernde Elemente geben. Und Herr Behnke hat es gesagt, im Bereich Arbeit, ich sag mal, dass die Türen der Werkstätten zusehends geöffnet werden, dass man eben diese Unterstützung auch für die Arbeitgeber, das Budget für Arbeit, ich habe das in Rheinland-Pfalz erlebt, dass es sowas in Zukunft auch bundesweit geben wird, auch wenn man das noch besser machen kann. Das wird, glaube ich, einiges in Bewegung bringen. Und wir müssen jetzt natürlich in der heißen Phase des Gesetzgebungsprozesses
dafür kämpfen, dass erstmal es darf keine Verschlechterungen geben in Zeiten der UN-Behindertenrechtskonvention und dass wirklich die Türen zur Inklusion geöffnet werden. Das ist jetzt sozusagen in den nächsten Monaten der große Kampf und da hoffen wir natürlich, dass da viele Abgeordnete das verstehen und viele das unterstützen.
Ja, Susanne Haider aus Hannover ist am Telefon. Guten Abend, Frau Haider. Ihr Thema ist auch die Arbeitswelt. Denken Sie, dass sich da was ändern wird?
Moment, guten Abend erstmal. Ich möchte unbedingt was dazu sagen. Sie haben hier vor allen Dingen, sprechen Sie hier geistig behindert oder solche Sachen an. Es gibt auch Leute, die andere Behinderungen haben, Körperbehinderte, die nicht in einer Werkstatt sind und auf dem ganz normalen Arbeitsmarkt arbeiten. Ich kenne keinen Sehbehinderten, nur Blinden, der in einer Werkstatt ist, sondern alle auf dem normalen Arbeitsmarkt. Das wird hier in der Sendung überhaupt nicht gebracht. Das ist aber wichtig, dass die Hörer draußen das mal hören. Das ist mir sehr wichtig.
Ja, also wenn wir dann einen anderen Eindruck erweckt haben sollten, tut mir das leid, selbstverständlich.
Weil es geht die ganze Zeit nur um Leute, die auf ständige Pflege angewiesen sind oder sowas. Und sehbehinderte Blinde oder meinetwegen Rollstuhlfahrer sind darauf, dass da geht es nur darum, dass die Gesellschaft endlich mal ein paar Barrieren wegräumen sollte. Und dass die Leute ja selbstständig sind und nicht auf diese Art Hilfen angewiesen. Da geht es ja in der Öffentlichkeit darum, dass meinetwegen man in die Bahn reinkommt oder dass für einen Rollstuhlfahrer der Fahrstuhl mal wieder geht und nicht wieder kaputt ist oder dass für Blinde die Signalampel funktioniert. Das sind alles solche Sachen.
Haben Sie den Eindruck, dass das Gesetz da hilfreich sein wird oder dass es eher vielleicht die Situation sogar verschlechtern könnte?
Also ich fürchte, weil ja auch sehr viel von Kostenpools und dergleichen geredet wird, dass das nicht besser wird. Ich selber habe die Erfahrung jetzt gemacht, ich habe mich beworben und überall, wenn da drin steht, Sehminderung, also ich habe keine extreme Sehbehinderung, sie bekommen nur Absagen. Also die Gesellschaft ist im Jahr 2016 traurigerweise noch nicht so weit, dass sie irgendwie akzeptiert, dass es auch andere Leute gibt.
Ja. Haben Sie eine Idee, wie wir denn da hinkommen können, dass die Gesellschaft, dass Menschen auf der Straße, im Betrieb das akzeptieren?
Ja, vielleicht das auch nicht so kompliziert machen. Also es ist ja so dieses, kennen Sie Menschen mit Behinderung oder so, schon dieses Gerede finde ich sehr eigenartig. Ich kenne diese oder jene Leute, ob die jetzt behindert sind oder nicht, spielt ja keine Rolle. Man muss einfach mal davon wegkommen, dass es diese Gruppe und jene Gruppe gibt, sondern dass die Menschen auch mal ein bisschen aufeinander zugehen und da nicht immer, die Behinderten selber haben teilweise dann auch so die Neigung dazu, sich so ein bisschen auszuzorsen selber von der Gesellschaft. Das sehe ich auch als Problem, ne?
Ja, vielen Dank, Frau Haider, für Ihren Anruf. Und dann hoffen wir mal, dass es künftig anders sein wird. Herr Malz-Paul, sind wir denn auf dem Weg, dass es anders werden könnte, jetzt auch durch diese Diskussion, die wir über das Gesetz führen?
Ja, die Frau Haider hat ja angesprochen, also das ist sehr vielfältig. Wenn wir jetzt über das Gesetz reden, dann reden wir jetzt natürlich darüber, über die Menschen, die jetzt Unterstützung, die Hilfe brauchen. Wir haben im Mai, hat der Bundestag über ein Gesetz abgestimmt, wo es um Barrieren geht. Und da haben die leider nicht den Sprung geschafft, dass es selbstverständlich ist, dass jeder Bäcker an der Ecke oder jeder Laden oder jeder Arbeitgeber eben seine Räumlichkeiten barrierefrei macht, wo das, ich sag mal, mit angemessenen Kosten machbar ist. Von daher, ich sag mal so, es ist so eine Mittelsache. Es ist einiges in Bewegung gekommen, aber es sind oft nur so kleine, so halbe Sprünge. Und das ist gerade bedauerlich, weil wir haben eine Phase, wo Gesetzesreformen kommen. Und wenn man jetzt nur halb oder viertel springt, dann werden wir wieder 10, 20, vielleicht 30 Jahre warten müssen, bis die nächste Reform kommt. Und das macht uns schon ein bisschen Sorgen.
Wir versuchen jetzt mal zu springen, Herr Behnke. Denken Sie denn, dass Arbeitgeber das überhaupt mitbekommen oder dass sie vielleicht eher verunsichert werden durch die Diskussion über dieses neue Gesetz?
Ich denke mal, die Mehrzahl der Arbeitgeber wird von diesen gesetzlichen Vorkommnissen kaum was mitkriegen. Die hören das in den Nachrichten, wie die meisten Menschen auch. Was sie allerdings mitbekommen, ist, dass sozusagen möglicherweise, und das steht ja auch in dem Gesetz drinne, neue Aktivitäten entfaltet werden können, dass neben den Werkstätten tatsächlich der Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt eröffnet wird und der ein oder andere Arbeitgeber, der vorher nichts davon mitgekriegt hat, wird plötzlich angesprochen von einem Dienst, der ja demnächst auch schon möglich ist, aber auch demnächst verstärkt möglich sein könnte, dass der ihn anspricht. Kannst du dir nicht vorstellen, dass auch jemand mit Behinderung in deinem Betrieb tätig ist?
Frau Körner, sind wir auf einem guten Weg oder sehen Sie eher düster in die Zukunft?
Also in Hamburg, was das Thema Arbeit geht, glaube ich, sind wir mit Sicherheit auf einem guten Weg. Und wenn ich aber bundesweit gucke, sehe ich sehr große Unterschiede. Und ich freue mich, ich würde gerne in der Gegend übrigens wohnen, wo die Frau Heider eben angerufen hat, in Hannover war das, nicht? Das finde ich eine tolle Nachbarschaft und da wollen wir hin. Und Menschen mit Behinderung, die sich auch verändern, um mit der Mehrheitsgesellschaft nicht, sag mal, sich als benachteiligt immer anzusehen. Und das fände ich auch schon schön, wenn wir das erreichen.
Da hinkommen. Damit sind wir am Ende. Vielen Dank an Herrn Behnke von der Arbeitsassistenz, die Hamburger Behindertenbeauftragte Ingrid Körner und Ottmar Malz-Paul, den Protestkoordinator. Und natürlich auch vielen Dank an Sie, die Sie angerufen haben, uns geschrieben haben, sich eingemischt haben. Die Redaktion für die heutige Sendung hatte Petra Lehnert. Gleich nach den Nachrichten erwartet Sie Michael Lages zu Play Jazz. Und morgen wird es um 21.05 Uhr die Sendung Logo geben. Dort machen sich die Kollegen auf die Suche nach Alternativen zum Plastik. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Guten Abend, mein Name ist Burkhard Plemper.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.